Folge 61 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute, wenn ohne Klartext nichts geht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie haben vielleicht in den vergangenen Folgen verfolgt, dass wir umziehen und der Umzug ist fast erledigt. Es gibt natürlich noch eine Menge zu tun, aber ich habe heute eine Podcast-Folge für Sie, die direkt mit dem Umzug zu tun hat und auch mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich mit Klarheit. Wenn ohne Klartext nichts geht, ich habe eine Episode erlebt, das glauben Sie nicht. Ich meine, ich muss ja nur Telekom sagen und wahrscheinlich haben alle von Ihnen schon mal eine Episode erlebt, von der man denkt, man könne sie nicht glauben. Also jedenfalls, wir sind umgezogen und natürlich brauchen wir einen Internetanschluss. Wenn ich einen Internetanschluss brauche, und das brauche ich alle paar Jahre durch verschiedene Immobilien und Räume und was auch immer, dann nehme ich immer die Telekom. Immer. Immer. Ich nehme die Telekom jetzt nicht, ich will hier keine Telekom-Werbung machen, ich nehme die Telekom nicht, weil sie besser wäre als andere Unternehmen, sondern ich wähle immer die Telekom, weil ihr das Netz gehört, weil die Telekom das Netz verwaltet. Das heißt, bei Fehlern, und die gibt es eigentlich immer, sagt jedenfalls meine Erfahrung, schieben sich niemals zwei Unternehmen die Verantwortung zu, sondern es ist klar, wer zuständig ist. Sie haben niemals ein Hin und Her zwischen der Verantwortung oder niemals sagt irgendeiner, das ist mir egal, das ist die Aufgabe von Vodafone. Ja, niemals passiert das, wenn Sie alles aus einer Hand buchen und deswegen buche ich alles aus einer Hand. Und das ist schon mal der erste Aspekt in Sachen Klarheit. Wenn sich Verkomplizierungen vermeiden lassen, dann vermeide ich sie. So, zweite Klarheit an dieser Stelle, niemals ziehe ich einen Internetanschluss um. Also nie sage ich, ich ziehe um und bitte ziehen Sie den alten Anschluss an die neue Adresse. Das mache ich niemals. Warum nicht? Weil ich auch hier ein gebranntes Kind bin. Dann ist der alte Anschluss deaktiviert und der neue funktioniert nicht. Nein, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Immer lasse ich den alten Anschluss weiterlaufen und bestelle parallel den neuen. Um die Kündigung des Alten kümmere ich mich dann separat. Manchmal wird das ein bisschen teuer, aber das ist mir egal, denn ich brauche Netz. Wenn nicht in der neuen Location, dann wenigstens in der alten. Und wenn Fehler passieren, und Fehler passieren eigentlich immer im Zusammenhang mit Internetanschlüssen und Telekommunikationsunternehmen, dann habe ich immer noch den alten laufenden Anschluss, okay? Also so. Um möglichst wenige Fehler zu ermöglichen, habe ich den neuen Internetanschluss schon Anfang Mitte Oktober bestellt. Da waren wir noch gar nicht im neuen Haus, ja? Da waren wir noch gar nicht drin. Aber natürlich habe ich das relativ früh gemacht, einfach um zu vermeiden, dass sich am Anfang Fehler häufen und diese Fehler schon sehr relevant sind. Ja, also ich will einfach, wenn ich eine fehlerhafte Anfangsphase habe, will ich diese fehlerhafte Anfangsphase vorverlegen in den Zeitraum, in dem es noch nicht brennt. Ja, das ist auch ein Redundanzprinzip von mir, dass ich schaue, dass Fehlerquellen am besten, naja, wenn ich die Fehlerquelle verschieben kann, dann schiebe ich die Fehlerquelle in einen Bereich, in dem der Fehler nicht schadet. Und wie gesagt, Fehler passieren ja seltsamerweise immer nur mir. Die Telekom sagt, das kennen wir ja gar nicht, dass es da immer wieder Schwierigkeiten gibt. Egal, wen ich frage, es ist immer wieder das Gleiche. Also, die Details erspare ich Ihnen, aber die wichtigsten Stationen in Sachen Klarheit erzähle ich Ihnen. Per Telefon hat mir die Telekom am 19. Oktober zugesagt, dass der neue Anschluss am 3. November freigeschaltet wird. Okay? Also Anfang, Mitte Oktober habe ich bestellt. Dann kam ein Telefonat am 19.10. Da hat man mich angerufen, finde ich gut so. Und da hieß es mündlich und ich schreibe alles mit. Wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe, schreibe ich alles mit, weil ich die Erfahrung leider immer wieder mache bei so komplexen Unternehmen, dass ja in aller Regel nicht stimmt, was jemand sagt. Also ganz viele Unternehmen tun ja was anderes, als die Mitarbeiter sagen. Das erlebe ich bei Telekommunikationsunternehmen leider fast immer. Also schreibe ich immer auf, wer hat wann was gesagt. Ich schreibe oft auch auf, das ist die Frau XY aus dem Team in Leipzig. Ich schreibe die Uhrzeit auf, wann sie das gesagt hat, damit sich das rekapitulieren lässt. So, also sie sagt mir am 19. Oktober, dass der neue Anschluss am 3. November freigeschaltet wird. Und damit bin ich in meiner Toleranz und sage, ja, reicht, prima, super, 3. November reicht dicke, dann komme ich am 5. Mal vorbei und probiere es aus. In den Unterlagen, die dann kamen, stand aber nicht der 3. November, sondern der 13. November. Und da sind wir an dem Punkt, dass ein Unternehmen nicht tut, was es sagt. Und das ist so der grundlegendste Verstoß gegen das Prinzip der Klarheit, dass wir keine Übereinstimmung haben mit Worten und Taten. Wer nicht tut, was er sagt, und wer nicht sagt, was er tut, ist unzuverlässig, unverbindlich, unseriös. Und deswegen empfehle ich Ihnen, alles mitzuschreiben. Jeden kleinen Scheiß aufschreiben, protokollieren, wer hat wann, zu welcher Uhrzeit, auf die Sekunde genau was gesagt. So, also in den Unterlagen stand nicht der 3. November, sondern der 13. November. Sieh mal einer an. Das war ein Tag, an dem ich gar nicht am neuen Haus sein würde. Und nicht nur das, da sollte ein Techniker kommen und ich sollte vor Ort sein, stand drin. Jo, schwierig bei einem Umzug über 400 Kilometer. Ein bisschen überheblich von der Telekom und anmaßend, dem Kunden einfach einen Termin vorzuschreiben, ohne ihn vorher zu fragen. Also ich kenne das so, wenn wir Termine machen, dann sprechen wir darüber, wann kannst du, wann kann ich, und dann machen wir einen Termin. Aber dem anderen einfach einen Termin vorsetzen, als sei man ein Oberlandesgericht, sorry, das geht nicht. Das ist das alte obrigkeitliche Denken einer Behörde. Das ist Wilhelminismus. Das wollen wir heute nicht mehr, das geht nicht, sondern wir arbeiten heute partnerschaftlich. Wir sind eine Demokratie, in der es keine Obrigkeit mehr gibt und keinen Untertan, und auch die Telekom hat niemandem einen Termin vorzuschreiben, sondern wir kommunizieren komplett auf Augenhöhe und verabreden unsere Vereinbarungen. Dann noch ein paar weitere Aspekte zum Thema Klarheit. Bei dem Telefonat am 19. Oktober hat mir die Dame eine Telefonnummer gegeben, die ich anrufen soll, wenn ich sie erreichen will. 0800 330, so fangen alle Telekom-Nummern an, und dann 5800. Ich habe das alles schön notiert und habe gesagt, danke, ich habe ein Team, das für mich zuständig ist, das gefällt mir bei einem Business-Anschluss mit einer 24-Stunden-Entstörung, und irgendwann wollte ich Sie anrufen, um mir zu sagen, was fällt ihr ein, mir einen Telekom-Techniker vorzusetzen, einen Termin zu machen ohne Absprache. Ich habe die Nummer angerufen und kam nicht durch, denn ich sollte, Zitat, eine hinterlegte Telefonnummer eintippen, meldet der Sprachcomputer. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon dieser Sprachcomputer spricht. Die Dame hat mir nicht gesagt, dass da so eine Falle lauert. Also Unternehmen, die Kunden in Fallen laufen lassen. Mitarbeiterin sagt was anderes, als das Unternehmen in seiner konkreten Performance tut. Also wieder widerspricht das Sprechen, das Sagen, dem Tun, dem Handeln. Ich hatte also keine Chance durchzukommen, jetzt hat sie mir aber auch eine E-Mail-Adresse gegeben, also eine ziemlich komplizierte Adresse vor dem @telekom.de. Da habe ich hingeschrieben, am 5. November habe ich hingeschrieben, dass ich am 13. November nicht im Haus bin, keine Antwort. Ich habe dann am 9. November nochmal geschrieben, hallo Frau X, haben Sie meine E-Mail vom 5. November bekommen? Ich kann am 13. nicht, wir brauchen einen anderen Technikertermin, ich hatte ja auch den 16. vorgeschlagen. Also ich bekam weder eine Antwort auf meine E-Mail, obwohl ich an die E-Mail-Adresse geschrieben habe, die mir die Dame diktiert hat, und die war auch korrekt, noch habe ich sie unter der Telefonnummer erreicht, die sie mir durchgegeben hat. Also ich sage mal zum Thema Klarheit. Wissen Sie was? Mieses Prozessmanagement lässt sich immerhin ein bisschen weniger schlecht machen, wenn man die Prozesse mal ausprobiert, bevor man sie startet und bevor man damit auf Kunden zugeht. Also die Dinge mal testen und ausprobieren, ob die Performance funktioniert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beibringen, dass es diese Prozesse gibt und dass man da so eine Nummer hinterlegen muss. Denn was wir nicht wissen, können wir nicht denken. Aber ich sag mal, wenn ein Management keine Weitsicht hat und wenn Prozess Stressmanagement schlecht ist im Mitdenken, im Bedenken der Folgen des eigenen Handelns, dann geht das natürlich schief. Also wir haben es mit einem Telekommunikationskonzern zu tun, der nicht telekommuniziert. Ich habe bis heute keine Antwort auf die Frage und heute, ich nehme diese Podcast-Episode jetzt am 20. November auf, ich habe bis heute keine Antwort auf die Frage, ist meine E-Mail überhaupt durchgekommen? Hat man sie gesehen? Ist sie versandet? Oder kam die Antwort nicht bei mir an? Alles nicht geklärt. Die Geschichte mit dieser seltsamen Telefonnummer, die hat sich inzwischen geklärt. Ich glaube, gestern haben wir telefoniert und jetzt hat die Dame meine Handynummer dort hinterlegt. Das heißt, wenn ich sie anrufen will, scheint das dann zu funktionieren. Aber ich sag mal so, ein Telekommunikationsunternehmen, das nicht telekommuniziert, das ist wie ein Zahnarzt, der nicht bohren kann. Das ist wie ein Elektriker, der Plus und Minus verwechselt. Da mangelt es massiv an den Basics und das nochmal nur wegen eines miserablen Prozessmanagements, welches völlig ignoriert, welche Folgen die Prozesse haben und wie sich die Prozesse aus der Perspektive eines Externen darstellen. Also, wenn jemand seine eigenen Prozesse nur intern testet, kommen natürlich nur interne Ergebnisse raus. Das ist wie wenn Hotelpersonal noch nie im Hotel übernachtet hat, dann fallen denen manche Mängel einfach nicht auf. So, das heißt, es mangelt massiv an Basics, wenn Unternehmen nicht die Perspektive wechseln und mal die internen Prozesse einfach in ihrer externen Wirkung testen. Also bin ich über die normale Hotline gegangen, da gab es nochmal ein bisschen Missverständnisse, da hieß es dann erst, der Techniker kommt doch am 12. November, das war natürlich Quatsch, ja, also anyway, wie auch immer, es ist mir gelungen, den Techniker auf den 16. November zu legen und da kam er dann auch. Das war aber erst die halbe Geschichte. Wir leben auf einem einsamen Hof mit zwei Wohnparteien, also zwei Häusern. Die Nachbarn haben einen Vodafone-Anschluss. Würde ich nie machen. Also nochmal, nicht weil die Telekom besser wäre als Vodafone, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, sondern weil sie das Netz verwaltet und weil alles in einer Hand liegt. Also, ich wusste, die Nachbarn haben einen Vodafone-Festnetzanschluss. Okay? Das weiß ich, das wusste ich am 16. November. Und jetzt kommt am 16. November ein junger Kerl an, ziviles Auto, kein Telekom-Design, also keiner von der Telekomedy selbst, sondern von der Telekomedy beauftragt. Und mit diesem Typen hatten wir richtig Spaß. Der hat sich den Hausverteiler angesehen und gesagt, ja, eigentlich geht da nur eine Leitung rein und das ist ihre, also meine. Die Nachbarin muss irgendwie auf einen anderen Weg ins Netz gehen, vielleicht über einen Satelliten oder so oder per Brieftaube, aber never über eines der Kabel von denen hier, sagt er am Hausverteiler. Und ich sage doch, die haben einen Festnetzanschluss und zwar bei Vodafone. Und hier, wenn Sie mal gucken, hier ist ein Kabel verschachtet. Da läuft ein Schacht, da läuft ein Kabel an der Außenwand rüber vom Hut, also von dem Verteilerkasten am Haus, rüber ins Nachbarhaus. Und das ist dieser Vodafone-Anschluss, sagt der Typ, der ist tot, da ist nichts drauf, kein Signal drauf. Dann sage ich, das glaube ich nicht, die haben da Internet. Und dann sagt der, schaut in sein iPad oder was das für ein Schminkspiegel ist, guckt er rein und sagt, nee, da ist kein Anschluss drauf. So, ich bin jetzt kein Techniker, aber ich schätze, wenn er nicht nur in seinen Spiegel geguckt hätte, sondern auch was gemessen hätte, hätte er festgestellt, dass dein Signal läuft. Oder er kann nicht messen, das kann ja auch sein. Vielleicht kann er es gar nicht, vielleicht ist er in seinem Job einfach falsch. Der Punkt war, die Nachbarn selbst waren nicht zu Hause. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich will es ja nur anmerken. Also wir machen hier gerade einen neuen Anschluss, Telekom. Und es wäre schön bei den beiden eingehenden Kabeln hier am Haus, dass wir den Vodafone-Anschluss der Nachbarn in Ruhe lassen und nicht berühren. Was sagt der Typ zu mir? Ihm gehe es jetzt um meinen Anschluss, der Rest sei ihm egal. So, das habe ich selten gehört, aber das sagt dieser Typ zu mir. Der dokumentiert seine persönliche, individuelle Ignoranz gegenüber Menschen. Dann steigt er ins Auto, fährt zum DSL-Kasten, paar hundert Meter weiter, kommt nach einer Weile zurück, schraubt noch was rum und mein Anschluss läuft. 100 Mbit Download, 40 Mbit Upload. Super, nichts zu meckern, wir sind glücklich. So, und jetzt raten Sie, was passiert am Abend, als die Nachbarn nach Hause kommen. Richtig geraten. Die klingeln an der Tür und sagen, Internet ist down. Unsere Nachbarn sind Fremdsprachler. Wenn die Vodafone anrufen, scheitern die schon am Sprachcomputer. Ich will's ja nur mal sagen, wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, das Menschen wie Maschinen behandelt. Es ist nicht barrierefrei, es ist fast ausländerfeindlich, Sprachsteuerungen einzusetzen statt Menschen. Ich will's nur anmerken, okay? So, Internet ist tot. Denn die Nachbarn haben wirklich einen Vodafone-Anschluss über unseren Hausverteiler und keine Satellitenverbindung und keine Brieftaube. Aber dieser Techniker glaubt eben dem Kunden nicht. Und dieses Phänomen tritt nach meiner Erfahrung unter Technikern sehr häufig auf. Sie glauben nicht der Realität, sondern der Aktenlage, der Dokumentation. Völlig egal, wie falsch eine Dokumentation ist, der Bürokrat, der Technokrat glaubt dran, weil es da steht. Das ist ungefähr genauso beschränkt, wie zu glauben, was in der Zeitung steht, weil es in der Zeitung steht. Das ist echt ziemlich deutsch. Was nicht dokumentiert ist, existiert nicht. Da kann sich die Realität den Mund fusselig reden und ich frage mich, was ist das eigentlich für ein Krankheitsbild? Die Sonne, die fröhlich scheint, zu ignorieren, weil es nicht dokumentiert ist. Ich rufe abends die Telekom an und sage, Ihr Telekomiker hat meine Nachbarn rausgeschmissen, als er hier umgestöpselt hat. Bringen Sie den Fehler bitte wieder in Ordnung. Das war Ihr Mann, der hat hier rumgeschraubt. Er hat mir nicht geglaubt, als ich gesagt habe, die Nachbarn haben hier einen Vodafone-Festnetzanschluss. War es ihm völlig egal. Er hat gesagt, es geht ihm nur um meinen Anschluss. Also bitte bringen Sie das wieder in Ordnung. Was sagt die Telekom-Hotline? Ist doch deren Problem. Herr Baum, Ihr Anschluss läuft doch. Wir können hier nichts für Sie tun. Der Fehler ist behoben. Dann sage ich, und die Nachbarn? Dann sagt die Telekom, ja, die Nachbarn müssen sich jetzt halt bei Vodafone beschweren. Und jetzt verlassen wir mal kurz das Thema Klartext und Klarheit und kommen zum Thema Unternehmensethik. Die Telekom lehnt also die Verantwortung ab für Fehler, die sie macht. Alle normal gebildeten Eltern würden ihren Kindern was erzählen, wenn die nicht gerade stehen für das, was sie ausfressen. Aber nein, die Telekom ist eben eine entmenschlichte Struktur. Sie ist seelenlos. Sie arbeitet mit Sprachcomputern. Sie glaubt, man könnte das Leben systematisieren. Sie glaubt, man könne alles quantifizieren und in Prozesse pressen. Weil das Vorstellungsvermögen dieses Unternehmens, wäre es ein Mensch, unterentwickelt ist. Die Telekom, so wie ich sie jetzt die Tage erlebt habe, ist der Unternehmen gewordene, empathiefreie und gefühllose Kopfdenker, wie wir sie oft haben, die an keiner Stelle fähig sind, irgendwie Emotionen zu zeigen oder zu verstehen. Das Wohl der Menschen interessiert die Telekom erstmal nicht. Jedenfalls so lange nicht, solange man nicht eskaliert. Jetzt kennen Sie bestimmt Telekom hilft. Bei Facebook zum Beispiel erreicht man dort Telekom-Leute, mit denen man normal reden kann. Ich sage nicht, dass man mit dem normalen Support nicht normal reden kann, aber die haben ihre Prozesse, die stecken in ihren Checklisten. Und wenn Sie etwas von der Telekom wollen, was außerhalb deren Weltbildes stattfindet, und das ist halt der Fall, wenn Sie eine falsche Dokumentation haben, dann kommen Sie mit Level 1 nicht weiter. Es hat keinen Sinn und deswegen hat die Telekom das Team Telekom hilft. Das ist so ziemlich die einzige Chance, bei der Telekom jemanden zu erreichen, der menschlich funktioniert. Also, ich sag mal, natürlich sind die Menschen bei der Telekom alle menschlich, aber sie halten sich halt an ihre Dokumentationen und sie halten sich an ihre Skripte. Und wenn sie da irgendwas Außergewöhnliches haben, kommen sie damit eben nicht durch. Oder sie sind halt nicht wirklich sinnvoll erreichbar. Also die für mich zuständige Dame hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben, die nicht funktioniert. Sie hat mir eine Telefonnummer gegeben, durch die ich sie nicht erreiche. Das meine ich. Und wenn Sie Menschen bei der Telekom erreichen wollen, die ganz normal menschlich kommunizieren, anders als der Rest des Unternehmens, dann funktioniert das über Telekom hilft. Und das Interessante war, ich war mittlerweile mit einer Dame von Telekom hilft im telefonischen Kontakt. Wir haben immer wieder telefoniert. Sie hat mich zurückgerufen. Und auch von dort hieß es, Ihr Anschluss läuft doch. Da müssen sich jetzt die Nachbarn bei Vodafone beschweren. Wir haben uns mit den Nachbarn kurz geschlossen und unsere Strategie abgesprochen. Wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die Telekom diese Doppelbelegung oder was es ist, diesen Fehler in der Dokumentation behebt und welche Schritte gehen wir jetzt der Reihe nach? Und wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt erstmal erreichbar. Wir sind prinzipiell zu Hause. Das ist auch wegen der Jobs unserer Nachbarn inzwischen Corona-bedingt der Fall. Das heißt, die waren dann da, als es drauf angekommen ist. Das ist sehr gut. Und dann haben wir gesagt, erster Schritt, die Nachbarn beschweren sich bei Vodafone und dann, wenn der Techniker kommt, nageln wir den fest. Für die Zwischenzeit haben wir den Nachbarn ein LAN-Kabel rübergelegt. Also wir hatten ja Internet und haben dort ein Gastnetzwerk aufgebaut. Durch diese Art Nachbarschaftshilfe waren die Nachbarn erstmal versorgt. Zwar nicht mit ihrem Vodafone-Internet, aber mit unserem Telekom-Internet. Wunderbar. So, und dann kam die Beschwerde bei Vodafone. Da hatten unsere Nachbarn, wie gesagt, ihre liebe Mühe, alleine am Sprachcomputer durchzukommen, weil sie Fremdsprachler sind. Aber es hat geklappt. Und zwar mit der Folge, dass sich ein Techniker angekündigt hat, bei meinen Nachbarn, bei unseren Nachbarn, für den 18. November zwischen 8 und 12 Uhr. So, und wir waren alle da, wir haben gelauert. Ja, wir waren jetzt nicht bewaffnet, aber wir haben gewartet, dass dieser Typ kommt. So. Und der kam auch, aber nicht ans Haus. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Die SMS an die Nachbarn hieß, der Techniker kommt jetzt gleich. Aber es kam keiner. Stattdessen ist am 18. November gegen 10 Uhr das Internet bei uns zusammengebrochen, bei den Nachbarn auch, also über unser Gastnetzwerk natürlich auch. Aber auch nach 12 Uhr, es kam niemand auf den Hof, es hat sich niemand gemeldet, lief bei den Nachbarn das Internet immer noch nicht. So, ich will jetzt wissen, wer war das? Welcher Techniker war das? Wie heißt der? Wo wohnt der? Was hat er für eine Handynummer? Wie kann ich ihn festnageln? Wie kann ich sagen, du hast hier Scheiße gebaut, steh dafür gerade? Aber weder Vodafone noch die Telekom wollen es mir verraten. Die sagen natürlich, intern werden sie das weitergeben, bla bla bla. Aber dass wir hier den Fachkräftemangel spüren und es mit einem systemischen Problem zu tun haben, dass die Sparerei in diesen Unternehmen zulasten von Kunden geht, darüber reden die Unternehmen nicht gern. Jetzt war natürlich unser Internet tot. Und weil ich einen 24-Stunden-Entstörungsservice gebucht habe, habe ich sofort angerufen, Störung gemeldet und dann kam tatsächlich die Meldung, morgen kommt einer zwischen 8 und 12 Uhr und wir lagen wieder auf der Lauer, wir waren wieder nicht bewaffnet, aber Tatsache, derselbe Typ, der schon mal da war, kam wieder. Übrigens, was dadurch geplatzt ist, eine Technikprobe für einen Online-Kongress. Ich kann keine Technikprobe machen für einen Online-Kongress, wenn ich auf einen Telekomiker warte und nicht weiß, wann kommt der genau. 11 Uhr wollten wir proben, 8 bis 12 sagt die Telekom, kommt dieser Mensch. Also habe ich bei meinem Kunden, der den Online-Kongress veranstaltet, gesagt, Entschuldigung, wir müssen die Technikprobe bitte nochmal verschieben. Die Telekom bekommt es hier nicht auf die Reihe, Leitungen zu legen. Und dann kam der gleiche Typ, der schon mal da war, also am 16., der Typ, der mir nicht glauben wollte, dass die Nachbarn einen Vodafone-Festnetzanschluss haben, der kam wieder. Und jetzt ging's los. Also ich habe dann auf Attacke geschaltet und ich erzähle Ihnen die Geschichte, weil das wichtig war. Wenn ich nicht auf Attacke geschaltet hätte, hätte er unseren Anschluss wiederhergestellt, die Nachbarn wieder rausgeschmissen, wäre wieder weggefahren, nicht erreichbar gewesen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wer er ist. Und ich hätte wieder irgendeine Hotline anrufen dürfen oder die Nachbarn. Und wir hätten dieses Ping-Pong-Spiel gehabt. Wenn der eine Anschluss läuft, ist der andere Anschluss tot. Man beschwert sich, schmeißt den jeweils anderen wieder raus und immer wieder hin und her. Also, er steht an der Tür. Ich sage, ich habe Ihnen vor 2 Tagen gesagt, dass da ein Vodafone-Anschluss lag und den haben Sie vorgestern deaktiviert. Sagt er, habe ich nicht. Da ist nur Ihr Anschluss. Ich sage, doch, da ist ein Anschluss. Sagt er, das ist mir aber egal, mein Auftrag bezieht sich nur auf Ihren Anschluss. So, und das ist diese Ignoranz. Das ist die Techie-typische Ignoranz, der fehlende Weitblick, das klassische Engdenken. Und dann habe ich das Thema gewechselt und habe ich gesagt, von welcher Firma sind Sie eigentlich? Und er sagte, von der Firma Schmidt. Dann sage ich, ach, Sie sind gar nicht selbst der Herr Schmidt, er hatte sich ja schon mal mit Schmidt vorgestellt, aber das war der Name der Firma. Ich habe gedacht, der Typ heißt Schmidt. Nein, die Firma heißt Schmidt. Dann sage ich, ach, Sie sind gar nicht selbst der Herr Schmidt. Dann sagt er, nein, das ist mein Chef. Dann sage ich, wo ist denn die Firma? Wo sitzen Sie denn? Und dann sagt er, naja, wir sind da und da. Und dann nennt er eine mittlere Großstadt. Und ich, Sie haben bestimmt eine Visitenkarte. Geben Sie mir meine Karte von sich. Ich muss mal wissen, wie ich Sie erreiche. Sagt er, nein, Visitenkarte habe ich nicht. Es wurde ihm ziemlich unangenehm, als ich so gebohrt und gelöchert habe. Das sage ich seltsam. Normalerweise, wenn ich mit Vertretern von Unternehmen spreche, haben die Visitenkarten. Welche Adresse hat denn Ihre Firma da in der Stadt? Und dann hat er eine Straße genannt. Und dann sage ich, und wie heißen Sie jetzt? Also ich bin Thilo Baum. Und wer sind Sie? Sie sind ja jetzt nicht von der Telekom, sondern von der Firma Schmidt, aber mit wem habe ich es denn zu tun, bitte? Um diese Antwort hat er sich gedrückt und sagt, ich fahre jetzt nochmal zum Verteilerkasten raus, und weg war er. So, und jetzt ging's los. Ich hatte ja genug Informationen. Ich habe gegoogelt, ich habe das Unternehmen gefunden, ich habe angerufen. Der Chef, Herr Schmidt, hat sich gemeldet. Ich habe mich über diesen namenlosen Kollegen beschwert. Erstens, kein Name, trotz klarer Frage danach. Unhöflich. Zweitens, er sagt mir ins Gesicht, dass ihm der Anschluss der Nachbarn egal ist. Und dass er eigentlich sehen müsste, dass hier ein Fehler in der Telekom-Dokumentation vorliegt. Das sieht er aber nicht, weil er mir nicht glaubt, weil er nicht zugänglich ist für die Realität, sondern nur für die Informationen aus seinem kleinen digitalen Gerät, seinem Taschenspiegel oder was das für ein Zauberding ist, das ihm falsche Informationen gibt. Okay, der Chef am anderen Ende hat erstmal geschwiegen und der war zum Glück ganz pfiffig und hat dann gesagt, okay, das klingt nach einer Doppelbelegung oder nach einem Dokumentationsfehler, irgendwas in der Richtung. Sage ich, genau, Sie haben es erfasst. Danke. Warum kapiert das nicht der Mann, der hier auf dem Hof Anschlüsse umstöpselt? Der muss das doch merken. Der muss das doch kapieren, der muss das doch dokumentieren. Normalerweise weiß ich gar nicht, wie die Typen heißen. Ich habe jetzt nur durch meine Impertinenz rausbekommen, wo der arbeitet. Jetzt hatte ich die Telefonnummer von seinem Chef. Also ich hatte die Telefonnummer von der Firma, die Telekom beauftragt. Andersrum. Also die Telekom beauftragt diese Firma Schmidt. So, und von der habe ich die Telefonnummer. Wenn hier irgendwas falsch läuft, weiß ich jetzt, wen ich da erreichen kann. Ich kann ab sofort der Telekom sagen, also die Firma Schmidt aus der Stadt XY, die das am 16. November verkabelt hat, die hat unsere Nachbarn rausgeschmissen. Ich kann die Zuständigkeiten benennen. Ich kann die Verantwortlichkeiten benennen. Und genau das ist der Grund, warum solche Leute niemals verraten, wie sie heißen, wie ihre Firma heißt, warum sie keine Visitenkarten haben, warum sie sich nicht ordentlich vorstellen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass sie ihre Autonummern mit Schlamm verdecken. Diese Leute wollen nicht erkannt werden und ich habe klar danach gefragt, wer er ist. Wäre ich nicht so hartnäckig und klar gewesen, hätte ich das nicht erreicht. Die Nachbarn wären wieder rausgeflogen, dann wären wir wieder rausgeflogen und so weiter. Und ohne meine, sagen wir mal, Aggressivität hätte ich aus dem Techniker auch nie den Namen der Firma rausgepresst. Und wenn ich selbst der Telekom einen Dokumentationsfehler melden würde, also angenommen, ich selber schließe aus meinen Erfahrungen, dass wir hier einen Dokumentationsfehler haben, ruft die Telekom an. Sie wissen ja, welchen Sinn das hat. Es sind ja eben leider oft Menschen, die dem Kunden nicht glauben, sondern sie glauben entweder der Dokumentation, auch wenn sie falsch ist, oder sie glauben einem Fachkollegen, aber einem Laien wie mir, Kommunikationstheoretiker. Es ist denen völlig egal, was jemand wie ich sagt, egal welches technische Verständnis ich habe und welche Erfahrungen. Weitsicht scheint kein Schulungsgegenstand bei der Telekom zu sein. Das habe ich jetzt gelernt. Kontexte zu erfassen scheint ebenfalls kein Schulungsgegenstand bei der Telekom zu sein. Das Denken, das die Telekom schult und pflegt, scheint ein rein detailorientiertes Denken zu sein, ohne jeden Blick aufs Ganze. Grausam, unmenschlich, kundenfeindlich. Klar hat sich die Telekom am Ende menschlich gezeigt, natürlich. Sie haben mir 3 Monate gut geschrieben und den alten Vertrag darf ich einfacher kündigen und schneller. Das ist alles nett und schön, das ist auch menschlich. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Aber es ist die Ausnahme. Die Regel ist das, was ich erlebt habe mit Hotline, die mir sagt, interessiert uns nicht der Anschluss Ihrer Nachbarin. Erst wenn ich Terror mache, wenn ich Klartext spreche, wenn ich überdeutlich werde und wenn ich das Ganze wirklich festnagle und wenn ich sage, wer ist das, wer hat das wann gesagt und wenn ich in der Kommunikation mit Telekom hilft, ganz klar deutlich mache, dass es hier um ein unethisches Unternehmenshandeln geht, erst dann plötzlich bewegt sich was. Wenn Sie das nicht tun, dann bleiben Sie in den von der Telekom geplanten und gewollten Prozessen stecken und finden eben keine menschliche Lösung, sondern eine der technokratischen Lösungen, die von der Telekom vorgesehen sind. Der Techniker war jedenfalls länger auf dem Hof nach meiner Beschwerde. Wissen Sie, was passiert ist? Er hat den Fehler gefunden und bereinigt. Wir haben zwei gleichzeitig funktionierende Internetanschlüsse auf dem Hof, unabhängig voneinander. Und auch das wäre nicht geschehen, wenn er seinen Dienst nach Vorschrift gemacht hätte. Und das hätte er gemacht, wenn ich nicht Klartext gesprochen hätte. Er hat selbst bei der Operation noch angemerkt, dass er jetzt mehr macht, als üblich wäre und dass das alles sehr unüblich sei und dass er im Moment sehr viel tut und so weiter. Und ich habe ihm dann entgegnet, wissen Sie, was nicht geht, was überhaupt nicht geht, ist, wir machen einen Telekom-Anschluss und die Nachbarn fliegen raus und Ihnen ist das egal. Das geht nicht. Was Sie hier tun, ist aus Ihrer internen Sicht jetzt mehr, als Sie müssen. Das ist mehr als üblich, aber aus Kundensicht ist es genau das, was die Telekom von Ihnen verlangt, dass Sie nämlich verdammt nochmal auf diesem Hof zwei Zugänge ermöglichen. Er war sogar in diesem Stadium nicht in der Lage zu erfassen, dass genau das Übererfüllen dessen, was er tut, quasi die kleine Kompetenzüberschreitung, die wir ihm abverlangt haben, genau im Sinne des Unternehmens war, weil sie nämlich im Kundensinne war. Wie sieht's denn in Ihrem Unternehmen aus? Glauben Sie der Realität oder der Aktenlage? Sind Ihnen die Folgen Ihres Handelns ebenso egal wie diesem Techniker, dessen Firma die Telekom beauftragt hat? Und haben Sie auch ein Prozessmanagement, das am Ende kundenfeindlich wirkt? Also das in der konkreten Performance, im Erleben des Kunden nicht funktioniert? Geben Sie dem Kunden Telefonnummern, unter denen er niemanden erreicht? Geben Sie Kunden E-Mail-Adressen, die nicht funktionieren? Glauben Sie lieber einer falschen Dokumentation als einem klar formulierten Hinweis eines offensichtlich nicht allzu blöden Kunden? Vielen Dank fürs Zuhören und ein kleiner Takt noch. Weihnachten naht. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da geht es um Menschlichkeit, Zuwendung, Verständnis. Also um das Gegenteil dessen, was die Telekom hier mit unseren Nachbarn und mit uns veranstaltet hat. Es geht um das Gegenteil dieses unmenschlichen, ignoranten, überheblichen Verhaltens von rein auf interne Prozesse und Aktenlage geschulten Menschen. Denken Sie darüber nach. Wollen Sie, dass Ihr Unternehmen so gefühlsarm rüberkommt, so unflexibel, so stumpf? Oder soll Ihr Unternehmen menschlich wirken? Dann sollte es vor allem auch erstmal menschlich handeln. Das war mein Podcast für heute. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen. Bis zum nächsten Mal.